Manfred Reist hat sich das Thema vorgenommen: 400 Jahre Sozialstaat, eine kurze Geisterbahnfahrt durch Europa. Manfred.
Guten Abend miteinander. Ist das okay mit der Verständlichkeit? Merci vielmals. Also, ich heiße Manfred Reist. In meiner jetzigen Rolle können Sie mich auch Dr. M nennen, weil es geht um eine Geisterbahnfahrt und das ist immer ein bisschen morbid oder melancholisch oder minutiös. 400 Jahre Sozialpolitik in Europa in 15 Minuten, das ist ein neuer Weltrekord. Ich muss mich wegen dem kurz fassen und möchte vielleicht zuerst gerade mal noch klären, woher, wieso und warum. 400 Jahre. Es sind jetzt nämlich 403. Ich erkläre kurz die wichtigsten Hauptpersonen von diesem Drama. Nummer 1, Elisabeth I., die eben 1601 ein Gesetz erlassen hat zur Unterstützung der Armen. Weitere wichtige Personen sind ein gewisser Thomas Paine. Der hat zur Zeit der Französischen Revolution gelebt. Gewissermaßen nicht sehr enger Freund von Maximilien de Robespierre, der ein bisschen schlechten Ruf hat. Man weiß wieso, nicht Giardinen und so. Ich meine, die Jakobiner haben vielleicht keine guten Gründe gehabt, aber sie haben Gründe gehabt. Die weiteren Hauptpersonen sind ein gewisser Thomas Robert Malthus. Er war anglikanischer Pfarrer und Ökonom. Sein Freund David Ricardo, erfolgreicher Börsenmakler, einer der reichsten Männer von England und auch Ökonom. Dann weiter, Ende vom 19. Jahrhundert, Otto von Bismarck, der eiserne Kanzler. Und dann im 20. Jahrhundert werde ich dann vielleicht noch ein bisschen über eine gewisse Juliet Rice Williams reden, wo dann eigentlich schon mehr in Zukunft weist. Aber jetzt geht es erst um die Vergangenheit. Wieso 1601? Um 1500, das ist da oben, und da unten ist heute, hat es so etwas gegeben wie die Reformation. Und nicht, dass jetzt die Reformierten ein schlechtes Gewissen bekommen, aber aber es ist ja nicht so, dass im Neuen Testament, also beziehungsweise bei einem gewissen Herr Paulus, so ein Satz gestanden ist. Der steht auch heute noch dort. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Daraus hat sich dann eben im Verlauf von dem 16. ziemlich langen und irgendwie langweiligen 16. Jahrhundert eine juristische Formel ergeben. Die kennen wir auch noch bis heute. Betteln verboten. Was macht man jetzt, wenn es keine Arbeit gibt? Armut ist an sich ein Problem, das in dieser Zeit völlig normal war. Wer working poor war, war gut dran. Also nur zum Sagen, also eben so nach Schätzungen von Historikern, sind die Armen, die wir jetzt auch heute als die Armen würden bezeichnen, ein Viertel bis zu 50% von der Bevölkerung gewesen. Die waren zum Teil sesshaft gewesen, aber es hat auch sehr viele Migrantinnen und Migranten gegeben. Aus dem einfachen Grund, weil ja im 16. Jahrhundert Klöster und Kirchengüter, wie man sagt, säkularisiert worden sind. In Wirklichkeit war es einfach die erste Privatisierungswelle gewesen, wo der Vater von der Elisabeth, Heinrich der VIII. Durchgeführt hat, um seine Kriege zu finanzieren. Das war ein ganz schlechtes Geschäft gewesen. In anderen Ländern, in Deutschland, haben sie es ein bisschen gescheiter gemacht. Dort sind die Güter ihrer traditionellen Funktion treu geblieben. Also man hätte nämlich im Wesentlichen dazu gebraucht, einfach um die Leute irgendwo zu beschäftigen oder halt eben einfach, wie man so sagt, durchzufüttern. Da jetzt eben nach dieser Privatisierung alle die Leute ihre Lebensgrundlage so weit verloren haben, haben sie sich halt ständig nach neuen Lebensaussichten umgeschaut. Und das hat eine grosse Unruhe verursacht in England. Und da sind im 16. Jahrhundert praktisch alle 4 Jahre neue Gesetze erlassen worden, wie man jetzt das Problem könnte bewältigen. Und eben weil ja die Kirchen und die Klöster nicht mehr zuständig waren, ist die eigentliche Revolution, dass eben der Staat gefunden hat, er sei jetzt halt zuständig. Und das hat Elisabeth mit dem Gesetz 1601 eigentlich einfach nur fixiert, weil es hat immer vorher Gesetze gegeben. Und auch heute gibt es noch Gesetze. Und die sind gar nicht so viel anders wie die. Das werden wir jetzt dann gerade sehen. Und das Gesetz hat einfach alles zusammengefasst, was man bisher auch schon gemacht hat. Und der Witz ist einfach der, es ist das erste Mal gewesen, dass, wissen wir es, ein nationales, mehr oder sagen, ein Bundesgesetz zur Sozialhilfe erlassen worden ist. Das ist etwas, ein Schritt, den wir in der Schweiz eigentlich gar noch nicht vollzogen haben, weil es gibt gar kein Bundesgesetz zur Sozialhilfe. Es gibt nur ein Zuständigkeitsgesetz, wo drin steht, dass der Bund mit zuständig ist. Was ist jetzt das Charakteristische? Und das finde ich dann eben das Spannende, sonst würde ich die Geschichte gar nicht erzählen. Nämlich, Elisabeth hat gesagt, zuständig, das machen wir eben heute auch noch, zuständig ist eben gar nicht der Bund, sondern zuständig sind die Gemeinden. Und finanziert werden muss das durch Steuern, arme Steuern. Das gibt es auch heute noch in der Schweiz. Sie heißen ein bisschen anders, aber sie werden durchaus immer noch erhoben. Also das Bindige, wo ich dort ausgezogen bin, hat es das also noch gegeben. Fürsorgesteuer, wo separat neben der Gemeindesteuer erhoben worden ist. So Gemeinden ist das ein bisschen unangenehm gewesen, je nachdem, weil ja, die Armen, die kosten dann einfach Geld. Und dann ist es natürlich gut, wenn man möglichst wenig von denen in der Gemeinde hat. Das heisst, man fährt davon rumschieben. Die müssen die Steuern zahlen, die sind natürlich prinzipiell dagegen, dass sie das machen müssen. Und es ist immer ein grosses Problem gewesen, dass die Steuern überhaupt erhoben worden sind. Man hat sogar müssen Beamte mit Strafen bedrohen, falls sie sich weigern, die Steuern einzuziehen. Es hat auch noch andere Charakteristiken gehabt von dieser armen Gesetzgebung, die wir bis heute eigentlich auch noch kennen, nämlich einerseits die Stigmatisierung. Das war zu dieser Zeit ziemlich drastisch gewesen. Man hat die Leute je nachdem nämlich einfach brandmarkt, weil wenn sie dann weitergezogen sind in eine andere Gemeinde, dann haben die gewusst, ja, da kommt ja wieder einer, oder? Und dann hat man gerade wieder weiterschicken. Falls man das nicht hätte können machen, dann hätte man noch eine zweite Lösung gehabt, nämlich man hätte können in ein sogenanntes Armenhaus stecken. Oder ein Arbeitshaus hat das geheißen. Und die sind eben auch relativ teuer gewesen. Es ist verordnet gewesen, die einzurichten, aber es ist eigentlich nicht wahnsinnig viel gelaufen, weil die Dinge haben einfach nicht rentiert. Aber man muss sich das schon ziemlich krass vorstellen. Der Repressionsapparat. Und ein weiteres typisches Merkmal von dieser Sozialgesetzgebung ist so die Einteilung. Also man hat die Armen immer unterschieden in die Guten und in die Bösen, das heißt die Würdigen und die eben Unwürdigen. Die Würdigen sind halt eben die Braven gewesen, und die Unwürdigen, die gefunden haben, ja, sie wollen jetzt nicht einfach machen, was ihnen gesagt wird, in ein Beschäftigungsprogramm gesteckt werden. Ja, so muss man das jetzt halt einfach nennen. Ich nenne das die Aschenputtelpolitik, oder? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, beziehungsweise eben ins Arbeitshaus. Das ist so die erste Etappe gewesen. Und wenn man es eben anschaut, stellt man fest, hoppla, abgesehen vom Brandeisen hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Die Gesetzgebung hat ja zwei Ziele gehabt. Das eine, das ist, kann man sagen, das echte Bemühen um eine Verbesserung von der Lebenssituation von den sogenannten Armen. Also es hat ein Beispiel gegeben, in einer englischen Stadt hat eine Brauerei gegründet und dort quasi ein Beschäftigungsprogramm unternommen, hat zwei Vorteile gehabt, es gibt weniger Arbeitslose und die Gemeinde verdient mit dem Bierverkauf. So etwas Ähnliches gibt es zum Beispiel heute in der elsässischen Gemeinde Lütterbach. Das läuft dort eben genau gleich. Und man muss auch nicht finden, ja, eben, es ist nur schlimm gewesen. Die Leute haben sich durchaus auch Mühe gegeben und es sind also gerade die radikal protestantischen Gemeinden und Städte gewesen, die eigentlich die vorbildlichste Sozialpolitik hatten. Und das System hat sich insofern bewährt, dass es zwei Ziele erreicht hat. Erstens, im Prinzip muss niemand verhungern. Es war eine reine Überlebenshilfe gewesen. Aber es hat auch medizinische Hilfe gegeben, es hat Hospitäler gegeben, etc. Waisenhäuser sind gegründet worden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die Verhütung von sozialer Unruhe. Und das ist auch gelungen. Vor allem dann eben mit Hilfe vom Repressionsapparat, weil neben dem Arbeitshaus gibt es natürlich auch noch andere Institutionen. Zwangsrekrutierung für die Armee. Man schickt die Leute einfach in die Kolonien. Und gerade bei der Jugend hat man immer darauf geschaut, dass man sie irgendwie unter Kontrolle bekommt. Die Jungen sind halt berufsmässig unruhig. Aber das System, kann man sagen, hat sich soweit bewährt, in Anführungszeichen, und das ist vielleicht kein Zufall, dass es immerhin bis 1834 in Kraft war in England. Also im Kontinent ist es natürlich ähnlich gegangen, nicht, aber es ist paradigmatisch die englische Sozialpolitik. Jetzt überspringe ich hier einfach mal fast 200 Jahre nicht. Jetzt gehen wir mal etwas Lichtblickliches anschauen. Thomas Paine, er ist aus England gekommen, aber es war zu radikal gewesen. Da hätten wir sie nach Amerika kommen und denen aufschwätzen, sie sollen sich unabhängig erklären. Und die haben das voll gemacht. Und in der Präambel von dieser Unabhängigkeitserklärung stehen eben so schöne Sachen wie: Wir glauben, dass alle Menschen gleich geboren sind und dass sie unveräußerliche Rechte haben. Zum Beispiel das Recht auf Leben oder auf Freiheit oder aufs Streben nach Glück. Unglaublich! Aber es hat sich durchgesetzt. Und nachdem die USA dann nach einem langen Krieg unabhängig waren, hat er nichts mehr zu tun gehabt. Und dann denkt, gehe ich nach England und schwätze das auch auf, dass wir keinen König brauchen und dass so eine Unabhängigkeitserklärung und so Grundrechte nicht so blöd sind. Aber mit wenig Erfolg. Gleichzeitig, 1789, ist gewissermaßen ja die grosse Menschenrechtserklärung verabschiedet worden. Die ist dort auf dem Spalkos ein bisschen unter das Beile gekommen. Aber irgendwo unter dem Beile lebt sie noch weiter. Paine hat eben zu dieser Menschenrechtserklärung ein Buch geschrieben, für seine englischen Landsleute. Und in diesem Buch hat es auch ein Kapitel zum Thema Sozialpolitik. Und er hat da gefunden, ja, wie das jetzt so ist in England, ist doch irgendwie ein Krümpel, oder? Der Gemeinsalat und die Umschieberei. Und das ist doch viel zu wenig, was die Leute bekommen. Jetzt müssen wir zuerst einmal den Grundbedarf eins verdoppeln, hat er gefunden. Und wir machen auch nicht Gemeindesteuern, sondern das wird aus Bundesgeldern gezahlt. Und weil er mal Steuerbeamter war, hat er dann noch den Finanzierungsplan vorgelegt. Ist kein grosser Hit geworden, die Regierung. Die Regierung hat das nicht so lässig gefunden. Er musste nach Frankreich flüchten, hell auf begeisterten Empfang, Ehrenbürgerschaft, hopp ins Parlament, ins Verfassungsrat und so weiter. Und dann hat sein Freund Condorcet so ziemlich die radikalste, demokratischste Verfassung der Welt geschrieben. Demokratischer als unsere in der Schweiz heute. Immer Menschenrecht 2. Eben der Robespierre hat einen schlechten Ruf, wegen dem will ich jetzt mal etwas Positives berichten. Er hat hier vor dem grossen Köpfenrolle mal eine Rede gehalten. Im Dezember 1792. Gefunden. Zuerst mal Französisch, schöne Sprache. Quel est le premier objet de la société? C'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Quel est le premier de ces droits? Celui d'exister. Also heisst so viel, was ist das oberste Ziel der Gesellschaft? das ist die Bewahrung von der unveräußerlichen Recht vom Mensch. Und was ist das höchste von diesen Rechten? Das Recht zu leben. Und wie der Staat zuständig ist, siehe eine Menschenrechtserklärung für die Wahrung von diesen Menschenrechten, ist er ja irgendwie auch zuständig für die Sicherung von der Existenz. Politisch ist das alles ein bisschen in die Hose. Sie haben sich nicht können durchringen zu etwas, was wirklich funktioniert hat. Wegen dem sind sie dann letztlich auch aufs Schafott gekommen. Schlechte Politik. Jetzt gibt es wieder einen Szenenwechsel. Kommen wir zu den beiden. Die haben eine super Idee gehabt. Der Thomas Malthus war Pfarrer und er hat die Bevölkerungstheorie entdeckt. Er ist zum Schluss gekommen, jo, wenn wir jetzt die Armen so gut versorgen, und das wird immer teurer, dann vermehren sich die nur. Das heisst, es wird noch teurer. Und weil sie ja irgendwie so halbwegs versorgt sind, finden sie sich eigentlich nicht nötig, müssen gehen arbeiten. Das heisst, letztlich wird das ganze Kapital von unserem schönen Land und Kolonialreich einfach verputzt, bis nichts mehr da ist. Und sein Kollege David Ricardo, jung, schön, reich, intelligent, der Gott der Ökonomen, hat gefunden, ja, du hast recht. Wir stellen ein neues Programm auf. Das Programm heisst deregulieren, privatisieren, flexibilisieren, globalisieren. Das ist David Ricardo. Und wir glauben das heute noch. Und ihr Programm war ganz einfach. Wir machen eine Sozialhilfereform. Es gibt gar kein Geld mehr. Der Staat spart Geld. Die Leute müssen endlich auf dem freien Arbeitsmarkt sich bewähren. Und wenn die Löhne tief genug sind, findet auch jeder einen Job. Das sagt dann, die Krise sei so gross, wie sie nach dem Napoleonischen Krieg war. Aber sie hätten nur ein bisschen warten. Also die Kampagne, die sie geleitet haben, die hat fast über 20 Jahre haben sie müssen kämpfen. Weil auch bei den Konservativen hat es also rechten Widerstand und Bedenken gegeben. Können wir doch nicht machen. Aber 1834 ist, wie gesagt, das Parlament hat ja gesagt, Armenrechtsreform. Und dann ist der sogenannte wahre freie Arbeitsmarkt entstanden und das, was man heute Manchester-Kapitalismus nennt. Grosses Elend, das kann man ja alles nachlesen in der Literatur von dieser Zeit. Dickens oder Victor Hugo oder auch bei Karl Marx, der hat jetzt nicht extra einen roten Punkt bekommen, weil die Linken haben ja gefunden, wir machen Sozialismus und dann ist alles okay. Der ist einfach nie gekommen. Wegen dem haben wir dann gleich irgendetwas machen müssen. Und ich meine, die harte Politik von Malthus und Ricardo hat im Rest von Europa nicht so durchgesetzt. Aber man hätte gleich etwas Neues müssen wir finden. Und etwas Neues erfunden, das hat nicht der Herr Bismarck selber so, das war in den 80er Jahren vom 19. Jahrhundert, auf Auftrag von seinem Kaiser, Wilhelm II., wo hat sehr Wert darauf gelegt, dass ein volkstümlicher Volksnoche quasi ein Arbeiterkaiser ist. Und dann hat er halt seine Beamten, gute, solide preußische Beamten, beauftragt, sich da etwas einfallen zu lassen. Und denen ist wahnsinnig viel eingefallen. Da sind Gesetze verabschiedet worden. Krankenversicherung 1883, Unfallversicherung 1884, dann Altersversicherung und Invalidenversicherung 1889. Alles paritätisch, Arbeitnehmer, Arbeitgeber plus Subvention. Also, wenn man irgendwo hört, wer hat AHV erfunden, dann ist es nicht Ricola gewesen, aber auch nicht SP. Das war der Bismarck und seine preußischen Beamten. Und das hat sich dann allmählich durchgesetzt. Also, mit üblicher Verspätung. Also, was alles. Ich wiederhole es jetzt nicht, was seit 400 Jahren in der Schweiz so ist wie in England 1601. Aber eben, die AHV ist in Deutschland 1889 gekommen, in der Schweiz 1948. Die erste Arbeitslosenversicherung in England 1909, in der Schweiz 1974. Der Tom Paine hat in seinem Projekt eigentlich etwas entwickelt, das nennt man heute Steuergutschriften oder das Tessiner Modell von der Familienzulage. ich finde es schön, wenn es in der Schweiz wenigstens mit 200 Jahren Verspätung wohl klappt. Jetzt werde ich nur noch kurz so eben im Blick auf die Zukunft Juliet Rice Williams erwähnen, weil die hat so im Zweiten Weltkrieg 1942 ein Buch geschrieben, hat eine Vision entwickelt. Weil sie hat das System, das von Bismarck und anderen entwickelt worden ist, oder hat so das Sozialgewurstel, wie ich das nenne, ziemlich gut analysiert, was man heute thematisiert. Armutsfallen, Schuldenfallen, die Entwürdigung durch beweisen müssen, dass man bedürftig ist, beziehungsweise die Hilfe immer zu spät kommt, strukturelle Benachteiligung von Frauen, oder Alleinerziehenden und. Das kann man alles bei ihr nachlesen. Alles schon analysiert und ein guter Gegenvorschlag, pauschal ein garantiertes Grundeinkommen. Parallel ist natürlich etwas anderes denn in England, der sogenannte Beveridge Plan. Das ist der englische Wohlfahrtsstaat. Der ruht auf drei Säulen. Die erste, das ist sehr kommunistisch, das ist ein gratis Gesundheitssystem, oder? Das progressive Einkommensteuer finanziert wird. Also die Engländer haben keine Krankenkassenprämie und brauchen keine Krankenkassenprämienverbilligung. Es ist einfach gratis, also es ist nicht gratis, ist ja klar. Aber man muss nicht zahlen. Also es ist, eben die Reichen zahlen viel und wer wenig verdient, der zahlt eben nichts. Aber es steht für alle gratis zur Verfügung. Das zweite ist ausgebaut die Arbeitslosenversicherung und natürlich das Altersrentensystem. Und der von daher ist der Plan ein bisschen spontan, nicht eben mit einem garantierten Grundeinkommen, wo man dann eben wieder auf uns muss zahlen, oder? Ist ja nicht so durchgekommen, obwohl die liberale Partei das quasi als Gegenvorschlag eingebracht hat im Parlament. Aber, ich meine, die Zukunft hat ja gar noch nie angefangen, oder? Von daher müssen wir die Hoffnung noch nicht aufgeben. So, zum Abschluss werde ich jetzt eben nur noch einen Satz sagen von einem Schriftsteller, Tennessee Williams. Die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist noch nicht einmal vergangen.